werde ich von euch mit der neuen Jahre oder offiziellen Jahreslosung für dieses Jahr 2023 schon mal beschäftigt hat. Darf ich mal fragen, wer hat sie schon mal gelesen? Was jetzt im neuen Jahr so diese offizielle, ich weiß gar nicht, wer die festlegen darf, diese Jahreslosung. Keine Ahnung. Jedenfalls ihm kommt dieses Thema dann sehr bekannt vor. Der Gott, der dich sieht. Und ich denke, das ist ein tiefes Bedürfnis von uns Menschen, gesehen zu werden. Zumindest nicht übersehen zu werden, beachtet zu werden, auch wertgeschätzt zu werden, dass jemand dich wahrnimmt als Persönlichkeit. Und das drückt sich, kann sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise ausdrücken. Wenn man heute mal schaut, die modernen sozialen Medien, ich denke, die greifen ein ganzes Stück weit dieses Verlangen auf. Verschiedene Plattformen, Instagram, Facebook, TikTok, was gibt's noch? Alles Mögliche. All diese Portale boomen, weil sie genau dieses Verlangen aufgreifen, bedienen, unsere Ambitionen unterstützen. Plattformen, auf denen man Aufmerksamkeit erregen kann, auf sich Aufmerksamkeit oder ziehen kann. Wenn es gut läuft, werden auch Leute dann auf dich aufmerksam. Ich bin auch bei Instagram seit letztem Jahr. Durch meine Reittherapie habe ich da auch so einen Account. Und tatsächlich, da finden dich Leute, die hätten dich sonst nicht gefunden. Also man kann schon mit solchen Sachen auch Aufmerksamkeit bekommen, Beachtung. Aber da geht es ja meistens, bei solchen Portalen will man ja meistens auf das aufmerksam machen, was gut läuft, was schick ist, was anderen gefallen könnte, Dinge, die gut laufen. Aber es gibt auch jemanden, der dich sieht, auch dann noch, wenn es dir dreckig geht. Auch dann noch, wenn es dir schlecht geht, wenn dich Sorgen plagen, du Probleme hast, vielleicht von anderen sogar vergessen bist. Auch dann gibt es jemand, der dich sieht. Ein Gott, der dich sieht. Und wenn man sich das so bewusst macht, dann kann es ja unterschiedliche oder was Unterschiedliches auslösen bei uns. Löst der Gedanke bei dir eher Freude aus und Zuversicht? Gott sieht mich, oder eher Unbehagen, schlechtes Gewissen. Zum einen ist es ja schön zu wissen, dass ein Gott, der auf mich achtet, der einen Blick auf mich hat, dem ich nicht egal bin, der sich um mich kümmert. Und auf der anderen Seite denke ich manchmal in meinen schwachen Stunden, in meinen Fehltritten, in den Dingen, die ich lieber verstecken würde. Wie sieht's da aus? Wäre das nicht besser, wenn Gott mich nicht sehen würde? Jedenfalls hier, als eine Frau namens Hagar diese Feststellung macht, es gibt einen Gott, der mich sieht, waren diese Gedanken mit positiven Gefühlen verbunden. Und ich lese mal den entsprechenden Bibeltext oder den entsprechenden Bibelvers erstmal, 1. Mose, Kapitel 16, Vers 13. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat? Die Rede ist von Hagar. Ich denke, die meisten von euch kennen ihre Geschichte. Und sie ist hier gerade im Gespräch mit dem Engel des Herrn. Hagar, sie war eine ägyptische Magd, eine Sklavin gewesen, die sich ihr Leben bestimmt auch anders erträumt hätte, als wie es zu diesem Zeitpunkt gelaufen ist. Andere Vorstellungen hatte. Aller Wahrscheinlichkeit, man nimmt an, dass sie in Abrahams Familie kam, als der Pharao in Ägypten Abraham beschenkte und Hagar eine Sklavin geworden ist oder gewesen ist schon, nur verschenkt wurde. Aber selbst in einer gottesfürchtigen Familie als Sklavin zu leben, war nicht das Traumleben, denke ich, was sich die meisten Menschen vor Abrahams Frau Sarah kinderlos gewesen. Und kinderlos war eine große Sorge. Eine Frau waren schon viele Jahre her. Sie waren schon. Plan B muss her. Plan B muss her, dadurch der Verheißung vielleicht etwas auf die Sprünge helfen. Nimm meine Magd und zeuge mit ihr Nachkommen. Und da kommt die bis dahin wahrscheinlich wenig beachtete Hagar ins Spiel. Sie hat sicher im Hause Abraham schon gehört von diesem Gott Israel, hat gespürt, dass Menschen, die mit diesem Gott leben, vielleicht anders handeln und anders mit ihr umgehen. Vielleicht hat sie sich gewundert, dass sie besser behandelt wird als anderswo. Hagar hätte es sicherlich auch schlechter treffen können als gerade bei Abraham. Aber dennoch, Sklave bleibt Sklave mit wenig Eigenleben, wertvoll nur durch die Leistung, die man erbringt, durch das, was sie getan hat. Sie war es einfach gewohnt, hauptsächlich für andere da zu sein. Die eigenen Bedürfnisse hinten ranzustellen, was andere von ihr wollten und erwarteten, das stand im Vordergrund. Und sie und ihre Wünsche fanden wenig Beachtung. Und jetzt noch benutzt, fast schon missbraucht, um den Kinderwunsch ihrer Herrin zu realisieren. Ja, okay, das war damals eine gängige Vorgehensweise. Das konnte man machen, war alles legal, rechtens. Aber das macht die ganze Sache ja nicht besser, oder? Und letztendlich waren ja beide Frauen, die daran beteiligt waren, mit dieser Lösung nicht glücklich gewesen. Hagar weiß, wenn dieses Kind geboren ist, dann habe ich als Mutter ausgedient. Ich kann es vielleicht noch stillen, aber die Erziehung, die Prägung, all das würde eine andere übernehmen. Das übernimmt Sarah mit ihrem Mann. Es wird Sarahs Kind sein und sie bleibt die Sklavin ohne Rechte. Können wir uns da Hagars Gefühle vorstellen? Ja. Vielleicht du als Mutter? Wie würde es dir gehen mit diesen Gedanken? Ein Mann, der nur mit dir schläft, weil seine Frau keine Kinder bekommen kann. Und dann schwanger weiß sie, wenn das Kind geboren ist, dann wird es einer anderen gehören. Aber auch Sarah ging es nicht gut bei diesen ganzen Gedanken. Weiß sie doch, weil sie unfähig ist, muss ich meinen Mann jetzt für eine andere freigeben. Und ob ich das gezeugte Kind dann so lieben kann, als hätte ich es geboren, als wäre es wirklich mein eigenes, wer weiß. Und ihr merkt schon, in dieser ganzen Situation ist sehr viel Konfliktpotenzial vorhanden, zumal Hagar ja jetzt etwas hatte, was Sarah bisher verwehrt blieb. Und so ungewöhnlich das für uns auch klingen mag, Kinder zur Welt zu bringen, stärkerte den Wert der Frau damals ungemein. Ungemein, Hagar entdeckte nicht nur ihren Wert dadurch auch, sondern sie wurde auch überheblich und betrachtete Sarah als minderwertig. Und die Konsequenzen war, dass Hagar sie immer mehr auch schlecht behandelte, sie unterdrückte, das Leben schwer machte. Und unter diesem Druck, um die Geschichte kurz zu machen, unter diesem Druck, das wollte Hagar nicht länger aushalten. Sie dachte, nichts wie weg. Jetzt lese ich Vers 6b und 7. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Also Sarai, oder wie auch immer das ausgesprochen wird, behandelte von da an ihre Magd immer schlechter. Ja. Unterdrückte sie, und bis die Situation unerträglich wurde und Hagar floh in die Wüste, in diese Trockenheit der Wüste Schur. Die Wüste Schur, sie lag zwischen Israel und Ägypten, südlich von Kanaan. In der Wüste ist das Volk Israel dann später 3 Tage umhergeirrt, um Wasser zu suchen. Also können wir uns vorstellen, wie trocken es dort gewesen ist. Und doch findet sie da eine Wasserquelle. Sie kam an dem Brunnen und man könnte denken, jetzt ist sie ein bisschen erleichtert. Ja, erst muss sie fliehen, vielleicht vor Abraham. Der könnte sie ja verfolgen mit seinen Männern. Angst, verfolgt zu werden. Und dann an dieser Quelle, vielleicht ein bisschen aufgeatmet. Aber wenn in so einer trockenen Gegend nur eine Quelle da ist, weit und breit, dann kommen natürlich dort auch alle hin, die ihre Wasservorräte auffüllen möchten. Und auch da hat sie eigentlich keine Ruhe. Sie wollte eigentlich nicht gesehen werden. Verborgen, am besten unsichtbar sein. Sich verstecken vor allen anderen, bloß nicht gesehen werden. Und doch jetzt passiert genau das, was Hagar vermeiden wollte. Sie wird gefunden. und der Engel des Herrn fand sie. Sie wird gefunden, obwohl sie nicht gefunden werden wollte. Aber nicht von Abraham und nicht von irgendwelchen Räubern, sondern von dem Engel des Herrn wird sie gefunden, ein Bote Gottes. Und ich habe mich gefragt, müsste denn eigentlich der Engel des Herrn jemand suchen, wenn da steht fand? Ne? Und doch steht hier, der Engel hat sie gefunden, obwohl sie nicht gefunden werden wollte. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich bin als Kind manchmal von zu Hause ausgebüxt, ausgerissen, habe mich irgendwo versteckt, eigentlich nicht gefunden zu werden, aber irgendwie habe ich dann doch im Inneren gehofft, dass mich jemand findet, jemand zu mir kommt, mich tröstet, mich wieder ermutigt, sich mit mir versöhnt. Ja. Das war doch ganz tief drin im Herzen gewesen. Einmal, da war ich dann schon älter gewesen, bin ich von zu Hause ausgerissen und wollte eigentlich schon über die Landesgrenze, und das war ja damals zu DDR-Zeiten nicht bloß so eine Kleinigkeit gewesen, wollte in die Tschechei über die Grenze und bin leider nur bis zur Grenze, also was heißt leider, bin nur bis zur Grenze gekommen. Bei einem Überwachungsstaat war das nicht ganz so mich zu finden, aber jedenfalls haben die mich dann in so eine kleine Zelle aufbewahrt erstmal, die Behörden dort, die Polizei, und damit ich nicht wieder ausbüchse. Und ich war dann heilfroh, richtig erleichtert, als mein Vater mich gefunden hat, mich wieder abgeholt hat, obwohl ich eigentlich weg wollte von ihm. Ne? Und ich denke mir, so ist es vielleicht auch Hagar gegangen. Im tiefsten Inneren hat sie sich gesehen, doch von jemand gefunden zu werden. Ein Bote Gottes wird geschickt, um ihr in ihrer verzweifelten Situation zu begegnen und zu zeigen, da gibt es einen Gott. Da gibt es einen Gott, wie gesagt, vielleicht hat sie schon im Hause Abrahams davon gehört, ein Gott, der dich liebt, der sich um dich sorgt, dem es nicht egal ist, wo du dich befindest und wie es dir da in deiner Situation geht. Der gute Gedanken hat über dein Leben. Gut, dass Gott dich gefunden hat. Ja. Gut, dass mich Gott gefunden hat. Ich lese weiter, Vers 8. Und er sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Auch wieder so eine Frage, da hat es der Engel nicht gewusst. Aber manchmal ist es gut, wenn jemand nochmal unsere Beweggründe, unsere Absichten hinterfragt. Um nochmal darüber nachzudenken, nochmal darüber nachzusinnen, nochmal nachfragt, was hat dich dazu bewogen? Ja. Und uns selber auch Gelegenheit gibt, das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen. Und Hagar antwortet dann, und sie sagte: Von Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Der Ort, die Örtlichkeit, ist gar nicht so wichtig, sondern sie flieht ja nicht aus einer Örtlichkeit, sondern eher aus einer Situation heraus. Sie entflieht ihrem Leid, mit dem Ziel, vielleicht ein besseres Leben zu führen als bisher. Raus aus der Unfreiheit, raus aus dem Konflikt, hinein in die Freiheit. Das war ihre Ambition gewesen. Und sie gibt auch keine Antwort auf die Frage, wohin die Reise gehen soll. Vielleicht weiß sie es selber nicht. Nach Ägypten, da war sie wahrscheinlich auch Sklavin gewesen. Hauptsache, erstmal weg. Egal wohin, erstmal weg, raus aus dieser spannungsgeladenen Situation. Vers 9, da sprach der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Was? Was der Engel hier verlangt? Das, was sie auf keinen Fall wollte, verlangt jetzt dieser Engel? Ich dachte, wenn Gott einen Boten schickt, dann ändern sich die Dinge. Dann wendet sich das Blatt. Dann ändert sich meine Situation. Er hilft mir in die Freiheit hinein, sie zu erlangen und zu erhalten. Aber nein, er schickt Hagar hier zurück, wovon sie gekommen ist. Und als Motivation gibt der Engel dann noch eine Verheißung. Ihr Sohn, aus ihrem Sohn wird auch ein großes Volk entstehen. Auch mit dir wird Gott Geschichte schreiben. Mit dir hat Gott einen großen Plan. Und dann bekommt sie noch ein paar Informationen über ihren Sohn, Name, Wesen, Charakter und all diese Dinge. Aber was mir hier auffällt, Gott schaut tiefer. Gott schaut tiefer als diese offensichtliche Not. Er spricht durch diesen Engel hinein in diese Verborgenheit, in ihre Träume, ihre eigentlichen Träume und Wünsche. Eigentlich will Hagar bedeutsam sein. Und dass ihr Sohn vielleicht in Freiheit aufwachsen kann und Nachkommenschaft, auch die Nachkommenschaft groß wird, dass es weitergeht, dass es Zukunft gibt, eine Perspektive auch für ihr Leben und für ihren Nachwuchs. Und jetzt merkt sie, mit was für einem Gott sie es hier zu tun hat. Vers 13, du bist ein Gott, der mich sieht. Sie spürt in diesem düsteren Augenblick, da ist einer, der mich sieht. Einer, der meine verborgenen Wünsche kennt, meine Träume kennt, meine Hoffnung sieht. Und diese Begegnung hat das Leben der Hagar verändert. Wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, hat sie, als sie zurückkehrte dann ins Hause Abraham, allen von diesem Erlebnis in der Wüste erzählt. Denn wie sonst könnten wir heute in der Bibel darüber lesen? Irgendwie muss es ja weitergegeben worden sein. Vielleicht hat sie anderen von ihr oder haben andere ihre Veränderungen gesehen und haben nachgefragt, was ist da passiert, Hagar, in der Wüste? Wem bist du begegnet? Und schließlich wurde dann auch dieser Brunnen den Namen gegeben nach ihrer Erfahrung, das, was sie dort erlebt hat, Vers 14. Darum nennt man den Brunnen Beer Larai Roi. Siehe, der ist zwischen Kadesh und Beret. Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Noch Jahre später danach lesen wir dann auch bei Isaak, als er an diesem Brunnen steht und nach seiner zukünftigen Frau Aussicht hält, dass dieser Brunnen so benannt wurde. Du bist ein Gott, der mich sieht, sagt eine Frau, die eigentlich in diesem Moment von niemand gesehen werden wollte. Hagar dachte, die beste Lösung ist weglaufen. Der Situation entfliehen, sich verstecken. Doch Gott offenbart sich als einer, dem man nicht entfliehen kann. Weißt du das? Dem man nicht entfliehen kann, vor dem man sich nicht verstecken kann. Einen Gott, der einen immer im Blick hat, der immer ein Auge auf uns hat. Ja. Und wenn Gott dich in deiner Situation sieht, dann schau da nicht bloß hin und nimm die Gegebenheit zur Kenntnis. Nein, Gott schaut nicht gleichgültig zu, teilnahmslos, unberührt. Er führt dich, er hält dich, er verfolgt seinen Plan mit dir, indem er dich im Auge behält. Und das ist so ermutigend, auch wenn wir das manchmal nicht so spüren oder uns das momentan vielleicht gar nicht so bewusst ist. Wir haben nämlich in unserer deutschen Sprache gibt es interessanterweise eine passende Assoziation, das Ansehen. Ja. Gott, der dich ansieht, verleiht dir dadurch Ansehen. Wenn Gott dich ansieht, dann werden wir zu Angesehenen. Und das war eigentlich ein tiefes Bedürfnis bei Hagar gewesen. Dieser Ausdruck ist verbunden mit Wertschätzung, mit Würde. Du bist angesehen bei Gott. Nimm dir das mal in dein Herz hinein. Du bist angesehen bei Gott, angesehen von Gott. Und für Hagar wurde in diesem Augenblick wieder Wert und Würde hergestellt. Bei Menschen sind wir manchmal übersehen, gering geschätzt, herabgewürdigt. Und das passiert uns immer wieder in den verschiedenen Situationen unseres Lebens. Aber Gott sieht uns. Er sieht uns wertvoll und würdevoll. Alles Ansehen, was in dieser Welt, was wir uns so erarbeiten können oder was wir uns aneignen können an Ansehen, das kann auch ganz schnell wieder verloren gehen. Die Klatschpresse ist voll davon. Ja, von irgendwelchen Skandalen, Fehltritten, Verleumdungen, Ächtungen, in die Ecke drängen, weil man eine eigene Meinung hat und all diese Dinge. Gott sieht uns erstmal unabhängig von all dem, unabhängig von dem, was wir geleistet haben, unabhängig von dem, was wir getan haben. Er sieht uns als seine geliebten Geschöpfe, wertvoll und kostbar. Nicht Menschen, merkt ihr das, nicht Menschen bestimmen unseren Wert, nicht Menschen bestimmen deinen Wert, sondern unser Wert ist schon festgelegt von Gott her, ein für allemal. Und das dürfen wir uns nicht rauben lassen. Niemand und nichts kann daran etwas ändern, an diesem Ansehen, das wir haben vor Gott. Gott, der mich sieht, bei dem bist auch du nicht vergessen. Und genau das ist der Grund, warum Gott auch seinen Sohn, Jesus Christus, in die Welt gesendet hat. Es dauert noch ein bisschen bis zur letzten Folie. Deshalb hat Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt. Er hat die Situation gesehen, die Situation der Menschen gesehen und hat von Urzeiten her einen Rettungsplan ausgearbeitet. Er wollte nicht zuschauen, wie sich die Menschen selbst zerstören, wie alles den Bach runtergeht, die Menschheit kaputt geht. Er wollte nicht zuschauen bei all dem Bösen, dass das Böse die Oberhand gewinnt. Ja. Sondern er sah und griff ein. Er sandte seinen Sohn Jesus Christus. Sein Sehen bleibt nicht teilnahmslos, auch in deinem Leben nicht. Sein Sehen ist verbunden mit dem Eingreifen, mit etwas tun, mit einem Blick nach vorne, mit einer Zukunftsschau. Wir gehen manchmal durch diese Welt und sehen Dinge und tun so, als haben wir sie nicht gesehen, oder? Passiert uns das manchmal? Gott kann das nicht. Gott kann das nicht. Er kann nicht Dinge sehen und so tun, als hätte er sie nicht gesehen. Und Menschen, die sich auf Gott einlassen und vom Geist Gottes erfüllt sind, die können das auch nicht. Die können auch nicht durch diese Welt sehen, teilgehen und teilnahmslos sein. Jesus, als er auf dieser Welt, auf dieser Erde lebte, er ging mit offenen Augen hindurch und es berührte ihn. Es berührte ihn. Er sah den Einzelnen in der Menge, er sah den Armen, er sah die Witwe, er sah den Blinden, den Gelähmten, er sah die Verlorenen. Und es ließ Jesus nicht kalt. Es war ihm nicht egal, es berührte ihn sehr und veranlasste ihn zum Wirken, zum Eingreifen in verschiedenen Situationen, und er gab den Menschen ihre Würde wieder zurück, ihr Ansehen wieder zurück. Und für Hagar veränderten sich jetzt erstmal nicht ihre Umstände. Das könnte man ja meinen, ja? Oder wir wünschen uns das so oft, dass sich unsere Umstände verändern. Aber für Hagar ist das hier nicht der Fall. Sie muss im Gegenteil, sie war schon ein Stück weg von ihrer fatalen Situation. Jetzt wird sie wieder zurückgeschickt in das Alte hinein. Ja, Gott kann auch Umstände ändern. Wir beten dafür und wünschen das. Manchmal tut er es, manchmal aber auch nicht. Für Hagar geht es erstmal wieder zurück in die gleiche Situation, aus der sie geflohen ist. Sie merkt vielleicht auch, Flucht ist nicht die Lösung. Flucht ist nicht der richtige Weg. Und sie ist bereit, umzukehren und tut es auch, weil nämlich sich ihr Blick und ihr Leben verändert wurde. Aufgerichtet mit Würde und neuer Perspektive geht sie zurück in die Familie Abrahams hinein. Sie geht zurück in das Alte, obwohl es jetzt nicht mehr das Alte ist. Es hat sich verändert, weil sie sich verändert hat. Ja. Gott sieht mich überall, wo und in was ich auch drin bin. Gott sieht mich, wie es mir geht, in jeder Situation. Und wir haben andere Umstände, andere Situationen, denen vielleicht auch wir nicht entfliehen können, wo wir vielleicht manches Mal immer wieder zurückkehren müssen. Zurückkehren vielleicht in deine Einsamkeit, in deine schwierige Beziehung, in deine Auseinandersetzung, in deine Situation mit pflegebedürftigen Angehörigen, in deine Sorge um deine Kinder, deine Schwierigkeiten auf dem Arbeitsplatz. Wir müssen immer wieder auch zurückgehen in Umstände, die uns nicht gefallen, die uns schwer fallen. Umstände, denen wir am liebsten entfliehen wollen. Doch wir wissen, auch wie Hagar, weglaufen ist keine Option. Weglaufen ist keine Option, ihr Lieben. Ich muss da drin bleiben und da durchgehen. Aber jetzt mit diesem neu gewonnenen Bewusstsein, Gott sieht auf mich. Es gibt einen Gott, der mich sieht. Immer und überall. und in allem. Und ich weiß, die momentane Situation, die ich gerade durchlebe, so schwer sie auch sein mag, ist nicht das Letzte, was ich erleben werde. Ist nicht das Letzte. Gott kümmert sich und er hat einen guten Plan für mich und für dich. Und das gibt mir persönlich auch immer wieder Kraft und Hoffnung beim Ertragen von so manchen unschönen Situationen, beim Durchhalten von so manchen Dingen, weil ich weiß, Gott geht mit mir dadurch. Gott ist bei mir. Gott sieht mich. Gott hat ein Auge auf mich. Wir brauchen dieses Wissen als Menschen, es gibt jemand, der mich sieht. Gott hat uns schon vom Mutterleibe angesehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Unvorstellbar für mich. Ja. Schon da hat Gott ein Auge auf uns geworfen. Und er sieht uns jetzt, in diesem Augenblick, wie wir hier zusammen sind, in diesem Gottesdienst. Er sieht uns bis in alle Ewigkeit. Und er sieht uns jetzt schon bei sich, mit ihm zusammen, in der Herrlichkeit. Ist das nicht schön? Eine schöne Vorstellung. Gott sieht unsere Kinder, um die wir uns sorgen. Gott sieht unsere Eltern in ihren Herausforderungen. Und Gott sieht dich in deiner Not, die du gerade durchlebst. Und dieses Gesehenwerden von Gott, ihr Lieben, das beinhaltet alles, all das, was wir brauchen. Zuwendung, seine Versorgung, seine Führung, Bewahrung und Schutz. Letztendlich seine Liebe und seine große Sehnsucht, sein Verlangen, uns in Ewigkeit bei sich zu haben. Ja. Zweifelst du manchmal daran, wenn es dir schlecht geht, wenn du einsam bist, du dich verlassen fühlst? Zweifelst du manchmal daran, wenn du wenig Beachtung bekommst? Kennst du auch Situationen, wo du denkst, Gott, wo bist du? Wo bist du in meinem Leben? Vielleicht fragst du dich manchmal Gott oder fragst Gott manchmal, siehst du, was ich durchmache? Siehst du, was ich gerade erlebe? Und wünschst dir auch manchmal, dass da einer ist, der dich sieht und dem dein Ergehen nicht egal ist. Aber ich möchte dir heute so am Anfang des Jahres mit auf den Weg geben. Es gibt einen Gott, der auch dich im Blick hat, dem dein Ergehen nicht egal ist, ja, der sich um dich kümmert und der einen genialen Plan, einen wirklich perfekten Plan für dein Leben hat. Er hat Gedanken, in denen du vorkommst, in denen du wichtig bist, in denen du bedeutsam bist, dein Leben Bedeutung hat. Gott sieht dich. Sei dir dessen immer bewusst. Nimm dir das ins Herz hinein, gerade in Situationen, wo es schwer fällt, das zu glauben. Gott sieht dich, egal was du im Moment gerade erlebst. Und diese Gedanken, Gott sieht mich, die ermutigen mich ganz sehr. Ich habe schon gesagt, gerade in diesen herausfordernden Situationen. Und diese Gedanken dürfen uns auch immer wieder als Gemeinde ermutigen. Gott sieht auch uns und hat einen Plan für uns als Gemeinde. Er sieht uns in dem, was wir gerade durchleben und in dem wir uns befinden. Gott sieht seine Gemeinde im Sängerwald. Sie ist nicht abgeschrieben, sondern er blickt auf uns und sieht schon über das, was wir momentan vor Augen haben, darüber hinaus. Er sieht in die Zukunft und weiß, was geschieht. Und so wollen wir alle gemeinsam, wie wir hier sind, mit Zuversicht in dieses neue Jahr 2023 hineingehen, weil Gott ein Auge auf uns hat. Amen. Ein Gott, der mich, der dich, ein Gott, der uns sieht. Amen.